Amen. Ja, unser heutiges Thema des Pastoren, das er für uns ausgesucht hat oder sich vorbereitet hat, heißt: Welche Auswirkungen hat die Schuldenbremse auf unser Gemeindeleben? Oder welche Auswirkungen hat die Schuldenbremse auf unser Gemeindeleben? Ich lese aus Römer 13, die Verse 8 bis 10, und ich lese aus der Bruns-Übersetzung. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch gegenseitig lieb habt. Wer nämlich den anderen lieb hat, der hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehrlich sein und was es sonst noch für Gebote gibt, sie sind alle zusammengefasst in dem einen Wort: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ja mehr, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Pastor Lehmann. Ich räume ein bisschen auf hier. Danke.
Ja, freue mich, dass ich heute Abend bei euch wieder sein kann. Und ich hoffe, ihr seid einigermaßen frisch. Denn so ganz kurz ist die Predigt nicht. Aber das kennt ihr ja schon. Ich habe auch dieses Mal gar nicht reingeguckt, was ihr zuletzt gemacht habt, also am 31.12. Nee, am 30. wart ihr zusammen, nicht? 30. 31. Ja, also ich bin nicht sicher, was euer Thema war, aber ich dachte, ich nehme ein Thema. Erst habe ich gedacht, das nehme ich nicht, aber es betrifft die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Damit wollte ich beginnen. Ich komme nachher auf diese Frage zurück. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder im Griechischen wörtlich heißt es: Alles bei euch geschehe in Liebe. 1. Korinther 16. Da gibt es ganz unterschiedliche Bilder. Ich fand dieses ganz schön mit den Regenschirmen, wo einer dem anderen den Schirm hinhält. Einer hat offensichtlich keinen Schirm, aber der wird trotzdem bedient in Liebe. Nun ist das so ein Satz, den empfindet vielleicht der eine bedrohlich. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jemand könnte sagen: Sonst was? Ja, was ist, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht tue? Was passiert, wenn ich mich dem verschließe? Oder ein anderer sagt: Also wenn das stimmt, das ist großartig. Ja, wenn alle Leute hier in Liebe handeln, mich behandeln, dann kann ich geradezu in Liebe baden. Also was Besseres kann nicht passieren. Da komme ich immer hierher. Das ist hier der wunderschönste Ort. Jemand anders sagt vielleicht: Ich frage mich, also wie soll das genau gehen? Warum soll ich überhaupt lieben? Ja, angesichts der Weltereignisse, der Situation, in der wir leben, macht das denn überhaupt noch einen Unterschied? Ich bin ja schon froh, wenn ich meine Arbeit getan kriege, aber das auch noch alles in Liebe. Wie soll das gehen? Nun, das alles ist ja hier groß rot. Das alles ist im Grunde sehr umfassend. Das können wir uns vorstellen, da ist nichts ausgeschlossen. Ja, dann stellt man sich so Lebenssituationen vor. Ich weiß nicht, was ihr heute alles so gemacht habt. Alles bei euch, alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Bei der Liebe wird es schon schwieriger. Weil in unserem Alltag, in unserem Umfeld, die Menschen um uns herum ja ganz häufig Liebe und Lust durcheinanderwirbeln. Wenn ihr an Liebeslieder denkt, im Radio oder im Fernsehen oder wo auch immer ihr im Internet unterwegs seid, könnt ihr mal machen, morgen oder wann immer ihr Zeit habt. Da geht ganz vieles durcheinander. Viele Liebeslieder sind eigentlich Lustlieder, haben mit der Liebe, wie Gott sie meint, gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, er hat das vorne auf seinem, ich fand das ganz großartig, als ich ihn heute sah, das vorne auf seinem T-Shirt, stell dich doch mal hin, stell dich noch mal hier hin. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das ist ein deutlicher Hinweis darauf, bei der Liebe haben wir es in irgendeiner Form mit Gott zu tun. Ob wir an ihn glauben oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Trotzdem, wir, die wir vielleicht als Christen unterwegs sind in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, ich will uns nochmal mit hineinnehmen und so ein bisschen daran erinnern, wie ist das eigentlich mit der Liebe Gottes? Das beginnt mit, hat eigentlich keinen Beginn Gott, aber dieses Werk, die Schöpfung, das ist ein einzigartiges Liebeswerk Gottes. Ja, wenn man sich das überlegt und wir Menschen, die er dann nach den Pflanzen, nach all den Dingen schafft, wir Menschen sind eine riesige Liebesinvestition Gottes. Und dann geht Gott her und vertraut dem Menschen diese seine Schöpfung an. Aber der Mensch misstraut. Da ist ja eine Grenze. Eigentlich ein Schutz, aber der Mensch misstraut dieser Grenze. Und in der Folge verliert der Mensch Gott aus den Augen. Ja, ich habe mal so drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich grausam. Wir verlieren Gott aus den Augen. Wir sehen ihn nicht mehr. Dann kommt er zwar in Jesus noch mal circa 30 Jahre in diese Welt sichtbar, aber dann ist er wieder weg. Dann sendet er den Heiligen Geist. Wir verlieren, die ersten Menschen verlieren hier Gott aus den Augen. Und trotzdem versucht Gott ständig, Kontakt zu uns Menschen aufzubauen und den Kontakt zu uns Menschen zu bleiben. Nicht mehr im Schauen, sondern im Vertrauen. Dann nimmt er zum Beispiel den Abraham, er wählt ihn, einen Menschen, um mit ihm ein Volk aufzubauen. Möchte an diesem Volk, möchte er zeigen, allen anderen Völkern zeigen, wie sehr es sich lohnt, in dieser Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Dies sollte sich eigentlich positiv auf alle anderen Völker auswirken. Der Prophet Jeremia beschreibt das mal so, die Leidenschaft Gottes an einer Stelle, wenn er schreibt, über sein Volk Israel, ich habe dich, so sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das sagt er in einer Situation, wo sie schon viel Mist gebaut hatten. Gott, Gottes Leidenschaft, immer wieder den Menschen nachzugehen, um sie an sich zu drücken, in den Arm zu nehmen, aus lauter Güte. Und dann sehen wir auf vielen Seiten der Bibel das Prinzip Gottes. Und es wird immer wieder klar, zuerst schenkt Gott uns etwas. Er schenkt uns immer erst etwas. Warum? Danach sagt er, was er von uns erwartet. Also er führt zum Beispiel das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit. Und dann gibt er ihnen in der Wüste verbindliche Richtlinien, wie sie einen verbindlichen Bund mit Gott leben können. Die 10 Gebote. Ja? Immer erst schenkt Gott die Freiheit und dann sagt er, wie das Ganze gelingen kann. Nachdem er dann 400 Jahre gar nicht mehr mit seinem Volk geredet hat, nach Maleachi, dem letzten Propheten im Alten Testament, da kommt er in Jesus circa 30 Jahre nochmal sichtbar in diese Welt. Obwohl viele Menschen ihn ablehnen. Und nun zeigt er in Jesus, und Jesus zeigt das durch all das, was er tut und was er predigt, wie Liebe sich praktisch auswirkt, Tag für Tag. Und er zeigt es nicht nur in den Wundern und in den Taten, sondern er erklärt das immer wieder mit Worten. Johannes 3, Vers 16 ist ja dann so ein bekannter Vers, hast du jetzt nicht auf deinem Rücken stehen, oder? Hätte mich jetzt gewundert. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also wieder ein Geschenk. Gott macht ein Geschenk und dann verschwindet Jesus sichtbar aus dieser Welt und er sendet uns seinen Heiligen Geist. Und die Menschen erleben die Auswirkungen dieser Liebe Gottes. Paulus schreibt dann in Römer 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, diese Gegenwart Gottes, die durch den Heiligen Geist jetzt hier deutlich wird, die ermöglicht uns diesen hohen Liebesbedarf in den Gemeinden und in dieser Welt überhaupt bedienen zu können. Wir hätten allein überhaupt keine Chance, aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, in denen, die Jesus vertrauen, der flutet sozusagen die Gemeinden und Kirchen mit Liebe. Also ohne ihn wären wir da völlig hilflos. Das ist Gottes Art, wenn wir am Anfang gesagt haben, Gott ist Liebe, das ist seine Art, die er uns mitteilt, seine ganze Liebe, und er möchte uns dabei gebrauchen. Und Paulus greift das dann in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes auf und sagt ganz klar, Gott schenkt uns in Jesus den Retter. Und wer ihm vertraut, der gehört zu ihm und nichts kann uns von diesem Jesus mehr trennen. Also da braucht sich niemand ängstlich Sorgen. Ich bin manchmal Menschen begegnet, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gerettet bin für die Ewigkeit. Wer Jesus vertraut, der ist gerettet. Und dann sagt er ab Kapitel 12, wie das konkrete Leben und Tun eines Christen, der die Liebe Gottes empfangen hat, wie das nun in dieser Welt aussieht. Darüber wollen wir heute Abend ja nachdenken. Also das beschreibt dann Paulus ab Kapitel 12. Das ist die sogenannte Bergpredigt des Römerbriefes. Ja, wir kennen die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7, aber hier, könnt ihr zu Hause lesen, ab Kapitel 12 beginnt sozusagen die Ethik des Römerbriefes. Da geht es los, wie Gott durch dieses neue Leben unsere Beziehung zu all den Dingen in unserem Leben und um uns herum verändert, in ein neues Verhältnis setzt. Das ist ganz toll, wie man das sehr schön aufgelistet dort findet. Da geht es darum, unser Verhältnis als Christen zu ungläubigen Menschen in dieser Welt oder zum Zeitgeist oder wie wir nach anderen Maßstäben leben als das, was wir in dieser Welt vorfinden, wie wir ein neues Verhältnis zur Gemeinde Jesu bekommen und zu anderen Mitchristen, also wenn ihr euch hier umseht, Menschen, die um euch herum sitzen. Ja, sogar zu den Feinden und auch zum Staatswesen. Ja, der Staat, der manchmal fehlerhaft verwaltet wird von Menschen, aber in der Bibel immer noch ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Und wenn wir jetzt sehen, was sich gerade unter den Bauern in unserem Land tut und wissen gar nicht, ob es vielleicht noch einen Bauernaufstand oder was immer es geben wird, da ist ja gerade einiges los. Also wir haben hier in der Bibel ein gutes Verhältnis auch zum Staat, auch wenn da viele Fehler passieren. Und eines wird ganz klar bei unserer Jahreslosung, also die steht jetzt immer hier oben drüber in weiß-grün, eines wird ganz klar, es geht nicht um unsere eigenen Kraftanstrengungen. Also wer immer versucht, das in eigener Kraft zu tun, der wird relativ bald scheitern. Es geht auch nicht darum, dass wir Punkte sammeln. Manche lieben das ja, so Punkte zu sammeln und dann, wir machen das auch, wir kriegen vom Bäcker immer ein Märkchen und wenn wir 10 oder 12 Märkchen zusammen auf dem Zettel haben, dann gibt es ein Brot, nehmen wir mal das teuerste und das beste, dann gibt es ein Brot umsonst. Schön, Punktesystem, viele sind daran gewohnt. Also darum geht es nicht. Wir können das, was hier steht, alles in Liebe zu tun, das können und brauchen wir nicht abarbeiten. Dann wären wir nichts anderes als gesetzliche Christen. Und viele, das habe ich im Laufe meines pastoralen Dienstes entdeckt, viele in den christlichen Gemeinden leben, manchmal so richtig, manchmal auch nur teilweise, ein sehr gesetzliches Leben. Also wir müssen hier nicht Regeln durchführen, die wir sozusagen immer weiter perfektionieren müssen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Abschnitt, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. Das war die Vorrede. Du hast es schon vorgelesen, Manfred. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist Römer, nicht ganz einfach zu verstehen, deswegen versuche ich es euch ein wenig auseinander zu pflücken. Es beginnt damit, hier rot unterlegt, seid niemandem etwas schuldig. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Schulden macht. Also ich habe ja damals mitbekommen, als ihr dieses Gemeindehaus gekauft habt, ich weiß nicht genau, wie viel Geld ihr aufgenommen hattet oder bei wem ihr was ausgeliehen hattet, aber ich habe den Moment dann erlebt, als ihr es abbezahlt hattet, da ging so ein Raunen durch die Menge, da war man froh, dass alles durch war. Aber es gibt ja Leute, die machen ja gerne Schulden. Ich will jetzt auch nicht abfragen, wie hoch eure Schulden sind oder ob jemand hier gerne Schulden macht. Aber ich bin auch in der Seelsorge immer wieder Menschen begegnet, die haben sich dabei nicht besonders gut gefühlt. Ja, wenn man so junger Mensch ist, dann heiratet man und dann heißt es, ja, wir bräuchten vielleicht ein Häuschen, was ein bisschen größer ist und dann hat man das Geld nicht, bringt keine große Erbschaft mit, also nimmt man einen höheren Kredit auf, womöglich zu schlechten Zinsbedingungen und dann hängt man jahrelang da und zahlt das ab. Naja, sagt man 20, 30 Jahre, was ist das schon? Ich bin ja noch jung. Aber wenn sich dann die Dinge ändern und plötzlich geht das nicht alles so glatt, dann fühlt man sich nicht gut. Und dann sind manchmal Leute weit überschuldet und wissen nicht mehr, wie sie die Karre aus dem Dreck ziehen sollen. Ja, und dann gibt es viel Jammer und Leid. Es läuft nicht mehr rund. Der Staat macht auch Schulden. Wir haben in Deutschland schon lange und sehr viele Schulden. Deswegen Schuldenbremse, diese hier geht nur bis 2018. Hier sieht man, dass sie irgendwann eingeführt wurde, eine Schuldenbremse. Und ich will jetzt nicht euch fragen, was unter Schuldenbremse zu verstehen ist. Es bedeutet für uns Einzelne, wenn ich bereits Schulden habe, also ordentlich verschuldet bin, dann soll das nun ausgebremst werden. Ich soll nicht noch weitere Schulden anhäufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vielleicht nicht zurückzahlen könnte, groß ist. Deutschland bedeutet das, keine neuen Kredite aufzunehmen, aber auch nicht zwingend Schulden in bestimmtem Umfang zurückzubezahlen. Also ich kann durchaus verschuldet sein und auch verschuldet bleiben. Ich kann festlegen, wann und wie ich das zurückzahlen soll. Will, aber ich könnte sogar noch ein bisschen Schulden aufnehmen, aber nicht so besonders viel. Also das ist begrenzt. Wenn gar keine Schulden aufgenommen werden können, dann spricht man von der Null. Na, wie heißt sie? Die schwarze Null. Schwarze Null. Das heißt nicht, dass man dann keine Schulden mehr hat, sondern dass man keine Schulden mehr aufnehmen darf. Schwarze Null. Gibt es natürlich Kritik im Volk, wir hatten das ja Ende letzten Jahres, als dann die Gerichte sagen, nee, so, solche Tricksereien, die ihr da macht, das geht so nicht. Aber, sagt man, wenn wir nicht investieren können, dann schwächelt ja die Konjunktur und Naja, so versucht man immer wieder an Geld zu kommen, auch wenn man an bestimmten Stellen keine Schulden machen darf. Und jetzt sagt Paulus hier, seid niemandem etwas schuldig. Fragt man sich, im Blick auf die Liebe sagt er, seid niemandem etwas schuldig. Wie kommt das? Das liegt an dem Vers 7 davor. Da sagt Paulus nämlich, dass wir dem Staat geben sollen, was ihm zusteht. Also da heißt es in diesem Vers 7, gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid, wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll, wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Also er sagt hier deutlich und klar, wenn ihr Schulden habt, das ist jetzt noch nicht der Untergang, aber bezahlt eure Schulden angemessen zurück. Mit einer Ausnahme. Und dann macht Paulus deutlich, bei unseren Liebesschulden, da soll es keine Schuldenbremse geben. Also wer in der Liebe den Eindruck erweckt, dass er keine Schulden machen möchte, der hat etwas nicht verstanden. Worauf zielt denn Paulus hier? Er sagt, die Liebe untereinander, das ist etwas so Wichtiges und niemand soll jemals sagen können, ich habe genug geliebt, es reicht, fertig. Ja, das ist ja die Frage bei der Frage der Vergebung, wie oft muss ich jemanden vergeben? Und man hätte dann gesagt, naja, also 10-mal, 20-mal, aber dann kommt der Moment, es reicht. Ich bin fertig mit dem. Dazu soll es nie kommen. An diesem Punkt sollen wir nie aufhören, abzubezahlen. Und wenn wir noch so viel Liebe in einen Menschen investiert haben, hier soll nie der Punkt kommen, wo die Schuld beglichen ist. Ist doch großartig, oder? Wir sollen unsere Schulden alle zurückbezahlen, aber an dieser Stelle niemals. Da dürfen wir immer Schulden machen und wir werden auch immer Schulden haben. Und wer da einen Schlussstrich zieht, der hat etwas nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber ich finde das nicht unwichtig. Seid niemandem etwas schuldig. Das ist kein generelles Verbot für die Aufnahme eines Kredites, das wäre jetzt eine eigene Predigt. Bei der Frage der Finanzen sollen wir auf jeden Fall nüchtern und verantwortlich sein. Jesus hat ja mal gesagt, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, und dann setzt er sich doch auch erst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob das Geld dafür überhaupt reicht. Also da wird zu einer gewissen Nüchternheit ermahnt oder zumindest erzogen. Hier geht es um unsere Liebesschulden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ihr wisst es jetzt schon, an dieser Stelle werdet ihr die Schulden in diesem Jahr nicht los. Hoffentlich nicht. Sollen unsere einzigen Schulden sein, die wir nie abbezahlen können. Wir zahlen täglich ein und werden sie niemals los. Das ist zunächst die Botschaft. Auf der einen Seite sollen wir keine Schulden haben oder sie zumindest angemessen zurückbezahlen können. Und auf der anderen Seite sollen wir Liebesschulden anhäufen ohne Ende. Wem gegenüber gilt das denn? Zunächst gegenüber den Christen. Paulus schreibt dann in die Galater im 6. Kapitel, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir die Güte, die Gott uns erwiesen hat, an alle weitergeben, vor allem an die Geschwister in unseren Gemeinden. Beginnt also in der Gemeinde. Liebe, wenn ihr jetzt nach Hause geht oder vielleicht heute schon, dann fangt ihr an, die Menschen zu lieben, die in der Gemeinde sind. Dann kommt ihr nach Hause und dann findet ihr die Nachbarn vor oder morgen begegnet ihr allen möglichen Menschen, da dürft ihr sie lieben. Aber dann sind auch die Nichtchristen im Fokus. Denn wer unser Nächster ist, das hat Jesus ja am barmherzigen Samariter erklärt. Der, den Gott uns auf den Weg stellt. Der unsere Hilfe besonders braucht. Der, dem gehört auch unsere Liebe. Was ist das Wesen der Liebe, damit wir uns wenigstens verständigen? Das bedeutet nicht, dass ich jemand sympathisch finde. Das ist auch schön. Ja? Aber das ist nicht das Wesen der Liebe. Manches wird dadurch leichter. Liebe heißt auch nicht, jemandem alles durchgehen lassen. Man ist nicht mit allem einverstanden, was jemand tut. Es geht auch nicht darum, jemanden zu provozieren. Er soll die Dinge einfach laufen lassen. Nein, das sollen wir nicht. Das wäre missverstandene Liebe. Nächstenliebe, ich habe das mal versucht, in einem Satz, den ihr mitnehmen könnt, festzuhalten. Nächstenliebe oder Liebe bedeutet, dem anderen das zu geben, wovon du überzeugt bist, dass er das nach Gottes Willen braucht, dass es ihm am meisten hilft. Das heißt, dem anderen dienen, ihn nicht bevormunden. Oh, ich weiß, wie du das machen musst, ich weiß, was du ändern musst. Nein, das ist es nicht. Sondern was hilft ihm von Gott her, damit übernehme ich für seine Situation eine Mitverantwortung. Wenn das also dein Ziel ist, dann wird es dir wichtig sein, Gottes Gebote auch einzuhalten. Das zitiert Paulus ja hier aus den 10 Geboten. Nochmal in unseren Text, hier wieder rot unterlegt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, da geht es um Rücksichtnahme gegenüber dem Nächsten. Wenn ich dich liebe, dann werde ich dein Auto nicht stehlen. Dann werde ich deine Frau nicht ausspannen. Dann werde ich nicht dein schönes, großes Haus und Boot begehren. Ich werde deinen Charakter nicht verderben. Ich werde deine Rechte respektieren. Wie gesagt, in unserer Welt werden ja häufig Liebe und Lust miteinander vermischt. Aber Liebe, was Liebe ist, das definiert, wird definiert hier durch die Gebote. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen Liebe und Gebot. Nächstenliebe ist nicht, so wie manchmal die Leute uns versuchen weiszumachen, das Bauchgefühl von Gutmenschen. Nicht sentimentale Sozialromantik. Nicht moralischer Kraftakt mit zusammengebissenen Zähnen nach dem Motto, ah, komm, dieses gute Werk, das werden wir auch noch schaffen, so mit hängender Zunge. Sondern aus Überzeugung, meinen Nächsten lieben nach Gottes Maßstäbe. Und deswegen fügt Paulus hier hinzu, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Mehr noch. Sie will ihm passiv nichts Böses tun, sondern aktiv Gutes tun. Das ist ja noch mehr. Paulus ist hier ganz dicht dran an dem, was Jesus lehrte. Jesus in Kapitel 12 schreibt er, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Soweit es von euch abhängt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Nun ist die Frage, das war das Wesen, wie soll das praktisch gehen? Was ist die Praxis der Liebe? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hat man ja schon oft gehört. Ja, da hat man ganz schnell die Propheten der Selbstverwirklichung vor sich, die immer darauf aufmerksam gemacht haben, sich bloß selbst ausreichend zu lieben. Das ist in der Entwicklung von Individualismus natürlich naheliegend. Aber hier geht es nicht um die Bildung einer Ich-Stärke, sondern so, habe wieder versucht, das für euch einen Satz zu geben, so wie du dich von Natur aus ohnehin selbst liebst, so sollst du jetzt ganz bewusst auch deinen Nächsten lieben und dich für ihn einsetzen. Das ist die Praxis der Liebe. Das, was du für dich selbst ganz automatisch machst, weil das ein Bedürfnis für dich ist, das sollst du jetzt ganz bewusst auch für deinen Nächsten tun. Denn da tust du es nicht automatisch. Ja, aber genau das ist die Herausforderung. Jesus hat diesen Satz von Selbstliebe und Nächstenliebe ja in einem einzigen Satz zusammengefasst, nämlich in der goldenen Regel. Kennt ihr die? Goldene Regel? Schon mal gehört? Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das nennt man sozusagen den Gipfel der Ethik, goldene Regel. Was ist daran so golden? Außerhalb der Bibel gab es ja andere gute Sprüche, beispielsweise die silberne Regel. Gucken, ob ihr den Unterschied erkennt. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Manche denken, das ist so genau das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das gibt es übrigens in ganz vielen Variationen in allen möglichen Religionen und Ideologien. Also da gibt es eine ganz breite Lobby quer durch die gesamte Kulturgeschichte. Was ist der Unterschied? Die silberne Regel, da geht es um das Lassen. Lasse das Böse. Ja? Halte dich fern von bösen Taten. Deswegen wird das ja hier auch gesagt. Die goldene Regel sagt, tue das Gute. Also silbern werden wir aufgefordert, keine Gemeinheiten, keine Lügen, kein Ehebruch, kein Mord. Und golden geht es darum, dem anderen Wohltaten zu vermitteln. Setz dich ein, mach es zu deiner Leidenschaft, dem Nächsten das zu geben, wonach du dich selbst sehnst. Das ist Liebe. Also Silber heißt, die Ampel ist auf Rot. Lass es, halt dich fern, mach da nichts Böses. Die goldene Regel bedeutet, die Ampel ist auf Grün. Wer die Zeit hat, schreibt Jakobus, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und deswegen beten wir manchmal ja nicht nur für unsere falschen, bösen Taten, sondern auch für die, die wir unterlassen haben. Also diese goldene Regel ist eigentlich nur eine andere Formulierung für diesen Satz, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jetzt muss man nochmal praktisch fragen, brauchst du jemanden, der dir zuhört? Ist jemand hier, der sich freut, wenn ihm jemand zuhört? Eine Person, das ist zwei, drei, vorsichtig, ja, so, das ist schön. Dann sagt diese Regel, dann werde du ein guter und sei du ein guter Zuhörer für andere. Und beschwer dich nicht, dass dir niemand zuhört. Werde du ein guter Zuhörer. Oder du bist froh, wenn dich jemand anruft oder besucht. Also, weißt du, wen rufst du an, wen besuchst du? Welche Person aus der Gemeinde oder aus diesem Ort oder da, wo du wohnst, besuchst du? Du bist dankbar, wenn dir jemand seine Hilfe anbietet. Wem könntest du deine Hilfe anbieten? Das ist hier gemeint. Das ist die Regel. Das ist im Grunde ein Lebensstil, eine Herzenshaltung, keine Einbahnstraße, sondern eine Grundeinstellung. Nochmal. Bei der silbernen Regel kann ich den anderen einfach in Ruhe lassen. Ja? Da muss ich immer aufpassen, dass ich ihm bloß nicht auf den Fuß trete oder ihm überhaupt begegne. Ich meide ihn. Das kann sehr ruhig sein, ja? Lass ihn in Ruhe. Bei der goldenen Regel ist es viel unruhiger. Also Jesus stößt mich auf die Frage, überleg doch mal, worüber würdest du dich freuen? Was würde dir helfen? Womit könnten dir andere etwas Gutes tun? Das kann man eigentlich, ich würde euch das empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, nehmt mal einen Zettel und schreibt auf, was ihr für Wünsche und Bedürfnisse habt, womit andere euch etwas Gutes tun könnten. Und wenn du diese Liste, vielleicht hast du 10 oder 20 oder wie viele Punkte, vielleicht auch 100, ich weiß nicht, wie viele Bedürfnisse ihr da habt, und dann nimmst du diese Liste und weißt genau, was du für andere, jedenfalls nach deinen Kräften und Möglichkeiten, tun kannst. Das meint Jesus. Das ist das Herausfordernde, wenn es darum geht, die Liebe praktisch werden zu lassen. Das ist hier nicht der goldene Mittelweg. Das wäre wohltemperierte Mitmenschlichkeit. Das kostet auch nicht viel. Immer schön vorsichtig, bloß niemandem zu nahe treten. Die goldene Regel fordert die Hingabe meines Lebens. Birgit ist übrigens nicht jetzt im Bett, bettlägerig krank, sondern sie ist vor Weihnachten operiert worden und hat mir Grüße mitgegeben an euch. Birgit ist meine Frau, kann ich das an dieser Stelle mal weitergeben. Wir waren vor 2 oder 3 Jahren mal auf einem Campingplatz, wir sind ja alte Camper, und da haben wir mal ein Ehepaar gesehen, die waren so neben uns. Da fiel uns auf, dass mit der Frau etwas nicht stimmt. Diese Frau, das sagte uns dann ihr Ehemann, diese Frau war schon sehr weit fortgeschritten dement. War noch relativ jung, aber sie war weit fortgeschritten dement. Und wir wunderten uns, dass dieser Mann sie überall auf dem Campingplatz rumlaufen ließ. Und dann erklärte er uns, ja, wir sind viele Jahre waren wir Camper und er wollte einfach auch im Alter und in dieser Demenz seiner Frau dieses Vergnügen immer noch gönnen. Nun musste er höllisch aufpassen, dass wenn sie länger nicht wiederkam, wo sie dann war und wo er sie suchen musste. Also er musste immer aufpassen, dass sie nicht weglief und sich verirrte. Aber er ließ ihr viel Freiraum. Er ließ sie einiges machen. Das war für uns so bewundernswert, dass dieser Mann unter diesen Bedingungen auf einen Campingplatz fährt und mit seiner Frau das tut, was sie in gesunden Zeiten immer gemacht haben. Großartig. Nächstenliebe, Eheliebe. Hat sie nicht einfach im Heim abgegeben, wie vielleicht andere das tun würden. Und ich verurteile niemand. Ich weiß, das kann eine sehr beschwerliche Situation werden. Aber dieser Mann hatte seine Frau geliebt. Nun schließt Paulus diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also mit anderen Worten, wenn du so lebst, dann hast du das ganze Gesetz erfüllt. Gesetz meint ja, Gott macht uns Vorgaben, wie wir als seine Kinder in dieser Welt leben können. Und zwar nicht, dass wir uns damit sozusagen den Himmel verdienen könnten, das können wir nicht. Die Gebote Gottes wollen uns auch das Leben nicht versauen, das wollen uns manchmal die Leute vorhalten. Sondern hinter den Geboten stehen Gottes liebevolle Absichten für unser Leben und für die Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht. Er will uns anleiten, anderen Menschen liebevoll zu helfen. Deswegen können uns die Gesetze nicht in den Himmel bringen, können uns nicht zu Kindern Gottes machen. Sie erklären uns aber, wie sich die Liebe in bestimmten Situationen ausdrückt. Also die Gebote Gottes definieren, was Liebe ist. Und deshalb wird der Liebende sich gerne nach diesen Geboten richten. Woher bekomme ich also täglich die Kraft, so zu leben, ohne in Tricksereien zu verfallen, so wie das in der Politik im letzten Jahr ja passiert ist und wahrscheinlich in den Jahren davor auch immer wieder? Der nächste Vers, den habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen, das müsst ihr dann zu Hause nochmal lesen. Der nächste Vers würde das deutlich machen. Luther übersetzt das, zieht an den Herrn Jesus Christus. Das ist die Vorstellung wie ein Kleidungsstück. Wir sollen das geradezu anziehen wie so ein Gewand. Denn aus eigener Kraft werden wir ganz schnell überfordert. Es gab früher, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, so ein Armbändchen, da stand dann drauf WWJD, What Would Jesus Do? Ja, das war immer ganz nett, hat man gerne getragen. Das ist ein Slogan gewesen aus dem Jahr 1896. Da hat Charles Sheldon in seinem Buch In His Steps, What Would Jesus Do, hat er in dem Buch veröffentlicht, wie das Ganze aussehen würde. Das hat viele Menschen inspiriert und dann ist später, hat man das so ein bisschen zum Modedesign umdefiniert und hat das produziert und das hat viele Leute begeistert, das zu tragen. Aber das wirklich zu tun, wir würden ganz schön schnell scheitern. Ich glaube, mancher hat das gar nicht wirklich durchdacht. Wir wären ganz schnell überfordert. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus mal aufs Glatteis führen und fragt dann nach dem höchsten Gebot. Und was antwortet Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist aber das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also noch bevor Jesus die Liebe zum Nächsten zeigt, macht er deutlich, woran denn die Liebe überhaupt hängt, nämlich an der Liebe zu Gott. Zunächst klingt das ja verwirrend, vielleicht habt ihr mal drüber nachgedacht. Ja, Gottes Liebe, wird hier gesagt, ist das höchste und erste Gebot. Und dann heißt es hier, das andere ist ihm gleich. Also andere übersetzen dann vergleichbar. Worin ist das zweite denn dem ersten gleich? Es geht ja um Liebe. Und es ist genauso radikal. Und es fordert unseren ganzen Einsatz. Und es ist genauso eine Überforderung unserer menschlichen Möglichkeiten. Darin sind sie beide gleich. Ja, das ist gleich. Was ist der Unterschied? Gott lieben wir als unseren Vater, als unseren König, als unseren Herrn. Den Nächsten lieben wir als unser Mitgeschöpf. Das Zweite ist sozusagen abhängig vom Ersten und nicht umgekehrt. Also die Nächstenliebe ist immer abhängig von der Gottesliebe. Diese Reihenfolge, die können wir nicht einfach umdrehen. Das sagt Jesus hier ganz klar. Das Gebot der Nächstenliebe kann nicht einfach für sich alleine stehen. Und sagt jemand, ja, was ist denn mit Nichtchristen? Die lieben doch auch. Ja, das stimmt. Die können teilweise ganz verbindlich und vorbildlich bestimmte Dienste leisten. Aber diese mitmenschliche Liebe ist immer beschränkt auf unsere menschlichen Möglichkeiten. Nächstenliebe im Sinne Jesu ist eine ganz andere Dimension. Die muss gespeist werden von der Gottesliebe. So sind ja auch die 10 Gebote aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. 2 Tafeln, die eine Tafel für unser Verhältnis zu Gott und die andere Tafel für die Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Da gilt genau die gleiche Reihenfolge. Alle unsere Probleme mit dieser zweiten Tafel haben ihre tiefste Ursache mit dem Problem und der Beziehung der ersten Tafel. Also aus dem Bruch, wenn jemand mit Gott nichts anzufangen weiß, dann folgen alle anderen Brüche, Einbrüche, Ehebrüche, Vertragsbrüche, Friedensbrüche, das, was wir in unserer Welt ständig finden. Egal, ob in Israel und die Hamas oder an welchen Stellen in dieser Welt. Wenn das Verhältnis zu Gott kaputt ist und ich ihm nicht vertrauen kann, werde ich mit den Menschen nicht zurechtkommen. Und deswegen, sagt die Bibel, brauchen wir Jesus. Das sagt uns Gott, damit diese Bruchstellen in Ordnung kommen. Jesus ist die Tür zum Leben. Er hat für alle unsere Schuld bezahlt. Warum lebst du mit Gott? Komme zum Schluss. Warum lebst du eigentlich mit Gott? Vielleicht ist auch jemand hier, ich kenne euch ja nicht alle persönlich, vielleicht ist auch jemand hier, der nicht mit Gott lebt. Kümmerst du dich nur deswegen um Gott, weil du dir bestimmte Vorteile von ihm erhoffst? Oder liebst du ihn persönlich? Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Der Christ weiß, dass er Sünder ist und Jesus das in Ordnung gebracht hat. Der Nichtchrist, der kann auch Regeln beachten, kann manchmal aussehen wie ein Christ, aber er tut das rein formal, ohne eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus, zu Gott zu haben. Wie die Pharisäer, da war äußerlich gesehen, das war ihnen ja auch wichtig, äußerlich gesehen war alles top. Die haben die Tradition eingehalten, die haben die Regeln eingehalten, die richtigen Kleider getragen, die richtige Haarlänge, die richtigen Lieder gesungen. Ah, da muss man sich nur Johannes den Täufer mal angucken, der war ganz anders. Die Pharisäer dachten, so ist alles gut, aber Gott fragt anders. Er will unser ganzes Leben. Es hätte ja schon gereicht, wenn er hier gesagt hätte, von ganzem Herzen. Er sagt nein. 3 verschiedene Ausdrücke, von ganzem Herzen, ganze Seele, ganzer Verstand. Das ist das, wie wir Gott lieben sollen. Also versteht ihr dieser Satz hier oben drüber, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt wisst ihr, das ist die Jahreslosung. Sie soll euch die nächsten 360 Tage noch begleiten. Es gibt nur einen wirklichen Grund, warum wir das praktisch umsetzen sollen. Aus Liebe und Achtung Gott gegenüber. Denn mit unserer eigenen Gutwilligkeit, oh, da reißen wir uns zusammen, werden wir nicht lange durchhalten. Das ist wie mit allen guten Vorsätzen, das wird relativ schnell verhallt sein. Und dementsprechend werden wir scheitern. Wenn aber unsere Beziehung zu Gott geheilt ist, dann gibt es Hoffnung für alle anderen Beziehungen. Wenn ich also merke, dass ich Probleme oder jemand hier ist, der merkt, ich habe Probleme mit meinen Beziehungen, dann kann es sein, dass du schon zu weit von Gott dich entfernt hast. Aber dann lädt er uns ein. Und wenn wir leere Hände haben, dann lädt er uns ein, zu ihm zu kommen. Er möchte unsere Hände füllen. Wir dürfen ihn um Erbarmen bitten. Und wenn jemand das von Herzen tut, dann fangen wir manchmal an, über die Liebe Gottes zu staunen. Wenn du also den Rest dieses Jahres oder vielleicht den Rest deines Lebens, wie lange Gott dir auch gibt, wenn du etwas richtig gut machen willst, dann liebe andere Menschen. Das ist das Wichtigste. Egal, ob die Gemeinde wächst oder schrumpft, es kann sich immer ja mal ändern, ob du deine Ziele erreichst oder nicht, das ist das, was am Ende zählt. Wenn ich Menschen liebe, dann ist es egal, was ich sonst noch im Leben an großartigen Dingen geschafft oder aufgebaut habe oder immer noch ermöglichen kann. Das ist alles großartig. Aber wenn ich Menschen liebe, oder umgekehrt, ohne Liebe, sagt Paulus im Korintherbrief, ist alles wertlos. Alles wertlos. Dröhnender Gong, schepperndes Becken. Fangen wir nichts mit an. Deswegen wünsche ich euch von ganzem Herzen ein tolles Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Ihr wisst jetzt, wo ihr sie empfangen könnt. Ihr wisst, wie ihr sie umsetzen könnt. Und ihr wisst, dass das großartige Möglichkeiten sind, Gott in dieser Welt zu dienen. Ich wünsche, dass für Wächtersbach, für eure Umgebung, dass noch ganz viele Menschen davon profitieren und ihr selbst sowieso.